Sie ist Juristin und Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie war dritte Präsidentin des Nationalrates, FPÖ-Generalsekretärin und Gründerin des Liberalen Forums. Aus der Tagespolitik hat sie sich vor 20 Jahren zurückgezogen. Seitdem engagiert sie sich auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Nun hat sie ihr erstes Buch geschrieben. Es hat den Titel »Ich sehe das so, warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind«. Heide Schmidt ist heute bei mir zu Gast im Radio Salzburg Café. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Ich habe gelesen, Sie bezeichnen sich selber nicht gerne als Ex-Politikerin, sondern lieber als Selbstständige, als Frau Ihrer eigenen Zeit. Warum das?
Ich glaube, es ist einfach der Begriff Ex, der mich stört. Das stört mich auch bei anderen Begriffen. Ich bin von meinem Mann geschieden. Ich glaube, ich habe noch nie von meinem Ex-Mann gesprochen.
Sind Sie froh, dass Sie keine Politikerin mehr sind? Oder hätte es Sie gerade im vergangenen Jahr manchmal gereizt, an einem Hebel der Macht zu sitzen?
Ja, das kann man nicht so einfach beantworten, denn auf der einen Seite, ich spüre keinerlei Entzugserscheinungen und die habe ich auch in den letzten Jahren nicht gespürt. Ich habe diese politische Aufgabe gern gemacht, fast immer gern, und wie sie vorbei war, war sie einfach vorbei. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich im vergangenen Jahr wieder meine Bedürfnislage geändert habe, dann sage ich nein. Nicht deshalb, weil es so schwierig war und ich daher sage, bin ich froh, dass ich nicht muss, sondern einfach deswegen, weil das ein Kapitel ist, das hinter mir liegt. Das vergangene Jahr war, und das wird wohl noch länger so sein, eine außergewöhnliche Herausforderung für die Politik. Ich hätte, wäre ich in Verantwortung gewesen, vermutlich hin und wieder mir gedacht, muss das jetzt sein? Aber das habe ich mir auch schon zu meiner Zeit manchmal gedacht und trotzdem ziehe ich ein positives Resümee.
Ich habe vorher diese Floskel verwendet, als Politiker sitzt man am Hebel der Macht. Haben Sie das selber auch so empfunden, dass Sie Macht hatten?
Wie Sie wissen, ist ja alles immer eine Frage der Begriffsdefinition. Ich war immer in Opposition und da ist der Begriff Macht sowieso schon einmal ein anderer, als wenn man in Entscheidungsfunktionen ist. Dennoch, nachdem ich ungeachtet dessen, dass ich selber das gemacht habe, die Opposition für einen ganz wesentlichen Faktor in der Demokratie halte und auch glaube, dass man damit Einfluss hat, und zwar sowohl auf die politischen MitbewerberInnen als auch auf die Bevölkerung, ist das landläufig daher auch mit einem gewissen Maß an Macht verbunden, weil das ja für mich nicht negativ konnotiert ist, sondern ich damit einfach eine bestimmte Einflussmöglichkeit verbinde. Und eine bestimmte Einflussmöglichkeit haben wir alle, die wir in der Öffentlichkeit stehen, die eine, der andere mehr oder weniger.
In der Nachsicht, kann man sich in der Politik überhaupt selber treu bleiben?
Ach, wissen Sie, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ein Zitat von Kolakowski, wenn ich das jetzt noch hinkriege, dass es schwierig ist, in den Lackschuhen der Moral durch den Sumpf der Politik zu warten. So ähnlich ist das. Ich weiß es nicht genau, aber da ist natürlich ein Kern dran. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Das halte ich wirklich für eine böse Fehlinterpretation. Aber es ist nun einfach schwierig, in Kompromissen immer die eigenen Maßstäbe hochzuhalten. Wir alle haben dann letztlich einen Kompromisspunkt, wo man halt Abstriche machen muss. Und ob die Abstriche zu viel oder zu wenig sind, liegt meistens in den Augen der Betrachter und Betrachterinnen. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich glaube, man kann sich in der Politik auch treu bleiben. Und zwar auch in Entscheidungsfunktionen. Und wenn es hart auf hart geht, dann muss man die Reißleine ziehen. Ich denke da jetzt, in Österreich gibt es solche Beispiele kaum, mir fällt jedenfalls keines ein. Aber man muss sich das ständig fragen und eines jedenfalls gehört nicht zu meinem Politikverständnis. Zu sagen, in der Praxis schaut alles anders aus, da muss man halt was wegschieben. Das glaube ich ganz und gar nicht. Aber dass die Praxis Kompromiss gefordert ist, das ist eine Realität.
Das Radio Salzburg Café mit Heide Schmidt. In ihrem neuen Buch schildern Sie, wie sehr die Herkunft und das Umfeld den persönlichen Lebensweg beeinflussen können. War das für Sie selber auch eine Möglichkeit, über die Wege und Entscheidungen zu reflektieren, die Sie selber getroffen haben?
Durchaus, durchaus. Ich habe zum ersten Mal ja mich an so etwas herangetraut und ein eigenes Buch gemacht. Es gibt zwar eine Reihe von Gesprächsbüchern mit mir, aber da wird man jeweils vom Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin quasi auf jene Felder geführt, die man dann beleuchtet. Diesmal war es in meiner Verantwortung, welche Felder ich beleuchte. Und das war schon eine ordentliche Herausforderung. Ich habe das allerdings nicht daran gemessen, wie oft ich an Weggabelungen gestanden bin und daher mich für die eine oder die andere Seite entscheiden musste, sondern ich habe es daran gemessen, was ich glaube, dass für ein Gemeinwesen von besonderer Bedeutung ist. Nicht mit der Hybris, dass ich weiß, wie es richtig ist, und dass ich nur weiß, welche Felder richtig sind, das bei Gott nicht, sondern aus meinem demokratischen Zugang dazu, dass wir alle, die wir eben in den verschiedensten Bereichen eine Zeit lang eine höhere Verantwortung gehabt haben, dass wir auch gefordert sind, diese Ergebnisse und diese Erfahrungen aus der Verantwortung auch zu vermitteln und damit andere Menschen nicht nur ins Gespräch zu ziehen, sondern ihnen vielleicht manches bewusster zu machen, als es einem bewusst ist, wenn man erste Reihe fußfrei nur etwas beobachtet und dann mit Daumen rauf, Daumen runter beurteilt. Dieses Daumen rauf, Daumen runter halte ich für so antidemokratisch und einen Beitrag zu leisten, dass man sich aus dem befreit und ein bisschen mehr zuhört, zuschaut und reflektiert. Das war der Sinn des Buches und insofern hat es mir selber auch was gebracht.
Sie schildern im Buch auch die Geschichte Ihrer Familie. Ihre Familie kommt aus der ehemaligen Tschechoslowakei, aus Brünn. Sie waren Sudetendeutsche, also Ihre Eltern waren Sudetendeutsche und mussten dann nach dem Zweiten Weltkrieg flüchten. Haben Sie selber jemals das Gefühl gehabt, Sie sind ein Flüchtlingskind unter anderem? Anführungszeichen?
Ja, das habe ich insofern in meiner Kindheit ein bisschen vermittelt bekommen, denn in dieser Kindheit, ich bin ein 48er Jahrgang, waren einfach noch so viele aus den verschiedensten Bereichen zusammengewürfelt und es war eine Aufbauzeit, also vor allem auch eine ökonomische Aufbauzeit, nicht nur eine Wiederaufbauzeit der Werte, sondern eben auch eine ökonomische Zeit und der Spannungen und des notwendigen Aufbaus. Und da gab es so Vereinigungen, Vereine und Ähnliches mehr, vor allem auch was Vertriebene und was Geflüchtete betraf. Und meine Mutter, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen, deshalb, weil sich die Eltern haben scheiden lassen nach dem Krieg. Meine Mutter als Alleinerzieherin mit meiner Schwester und mir, die war in einem solchen Verein. Es war die Bruna, hieß sie, gibt es heute noch. Das war ein Verein der Vertriebenen. Und da gab es nicht sehr viele Veranstaltungen, aber mir wirklich in Erinnerung geblieben sind die Weihnachtsveranstaltungen. Und auch die Atmosphäre ist mir da in Erinnerung mit Menschen, wo sich aus den Gesprächen auch mir als Kind vermittelt hat, dass sie die Heimat verloren haben und dass sie ihr Hab und Gut verloren haben. Das ist irgendwie so unterschwellig immer so eine Grundierung gewesen. Daher war diese Begrifflichkeit, vertrieben zu sein, geflüchtet zu sein, durchaus eine Stimmungslage, die sich mir vermittelt hat. Ganz selten habe ich mit meiner Mutter darüber geredet und dann hat sie auch ein bisschen ihren Fluchtweg beschrieben. Aber da sind mir so Einzelheiten zwar in Erinnerung, die sehr persönlicher Natur sind und die ich eigentlich in dem Buch gar nicht angesprochen habe, weil ich gar nicht über mein Leben schreiben wollte, sondern eben über eine bestimmte eine bestimmte Werte-Problemskala, wie sie sich für eine Gemeinschaft ergibt und für eine Gesellschaft ergibt.
Das ist das Radio Salzburg Café. Heide Schmidt ist heute mein Gast. Aufgrund der Fluchtgeschichte ihrer eigenen Familie, sehen Sie da die Schicksale der geflüchteten Menschen, die in der heutigen Zeit zu uns kommen, aus einem spezielleren Blickwinkel?
Das kann sein, das kann durchaus sein, dass es auch eine Rolle spielt. Aber eigentlich ist es abgeleitet von meinem Verständnis für Menschenwürde und für Solidarität und für Nächstenliebe. Entschuldigung, für all diese Dinge zusammen. Und das nimmt man natürlich schon auch ein bisschen eben aus dem familiären Umfeld und aus der Erziehung und aus all diesen Dingen mit. Aber es ist, glaube ich, stärker mein politisches Bewusstsein, das diese Zusammenhänge herstellt. Und wenn es um Menschenwürde und wenn es um Solidarität geht und wenn es um ein Selbstverständnis Schwächeren gegenüber geht, dann mag sein, dass meine Familiengeschichte eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube, mehr ist es mein politisches Bewusstsein.
Es scheint aber dennoch so, dass gerade die Politik im gesamten Europa keine wirklich funktionale Lösung für diese Flüchtlingsströme finden würde.
Entschuldigen, wenn ich jetzt gleich bei dem Begriff eine Distanz entwickle, denn alleine schon die Begriffe der Ströme im Zusammenhang mit Menschen vermittelt Bilder. Und wir wissen, dass Bilder ganz entscheidend sind für die Einordnung in den Köpfen der Menschen, und zwar sehr unbewusst. Es sind Menschen, die jetzt kommen. Und wenn wir keine Lösung auf der europäischen Ebene noch gefunden haben, so ist das nicht deshalb, weil das Problem so schwierig ist. Es ist schwierig. Aber das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum man keine Lösungen gefunden hat, sondern weil sich eine Art von Egoismus in unseren Gesellschaften eingenistet hat und ausgebreitet hat, dass man diese Lösung gar nicht wirklich ernsthaft versucht zu finden. Es wird ja heute schon als Lösung angesehen, wenn man sich professionell abschottet. Das hat mit Lösung für Menschen null zu tun. Und zwar weder für uns, für die Mehrheitsgesellschaft, noch für jene, die zu uns kommen müssen oder wollen. Das fürchte ich, ist das eigentliche Problem, das zugrunde liegt, ohne damit die realen Schwierigkeiten kleiner reden zu wollen. Aber wir wissen, dass bei allem, schauen wir doch, was wir alles in der Lage sind, im Zusammenhang mit einer Pandemie auf die Füße zu stellen, was man da für Kraftakte auf einmal zusammenbringt. Und wenn es um Menschen geht, die wir leichter aus unserem Gesichtsfeld schieben können, als uns mit ihnen auseinanderzusetzen, dann greift man zu diesem Instrumentarium. Das ist einfach der falsche Weg. An dieser Kreuzung sind wir falsch abgebogen. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, das mehr Menschen bewusst zu machen, um wieder in die andere Richtung arbeiten zu können.
Das heißt, Sie denken auch, es ist ein Mangel an Empathie da?
Ja. Es ist ein Mangel an Empathie, es ist ein Mangel an Respekt vor der Würde des Menschen. Es ist eine Selbstgefälligkeit, es ist eine Sattheit. Und auch wenn es jetzt vielen Menschen in unseren Breiten schlechter gehen wird als vorher, denn die Auswirkungen der Pandemie werden wir noch sehr lange spüren. Und ich will mir gar nicht und kann es mir wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, was das für so viele Existenzen der Einheimischen, unter Anführungszeichen gesprochen, bedeutet. Wie viele Menschen auf einmal Dinge verloren haben, die sie sich in den letzten Jahren aufgebaut haben. Für wie viele junge Menschen es so schwieriger geworden ist, vielleicht sogar zum ersten Mal in einen Beruf einzusteigen. All das ist eine wirklich außerordentliche Situation, die meine Generation nicht erleben hat müssen. Das ist jetzt eine neue Phase der Herausforderung. Aber es geht nicht, dass ich dann die Mauern hochziehe und sagt, wir haben jetzt mit uns selber genug zu tun. Das ist, wenn es um Menschenwürde geht, können wir sie nicht daran messen, woher jemand kommt und aus welchen Gründen er kommt.
Schönen guten Morgen, Sie hören das Radio Salzburg Café. Bei mir ist heute Heide Schmidt. Ihr Buch, das erste überhaupt, das Sie geschrieben haben, hat den Untertitel »Warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind«. Mit den Begriffen Freiheit und Demokratie kann wahrscheinlich jeder etwas anfangen. Bei dem Begriff Feminismus gibt es immer noch Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, denen sich die Haare aufstellen, weil sie das Wort sofort mit Angriff und Kampf verbinden. Wie würden Sie denn Ihr Verständnis von Feminismus erklären?
Was den Feminismus betrifft, ich glaube, dass es ganz wesentlich ist und daher ist es kein Wunder, dass es auch so negativ von vielen gesehen wird. Es geht um Herrschaftsfragen, es geht um Machtfragen. Es geht natürlich darum, ob wir eine gerechtere Gesellschaft und in einer gerechteren Gesellschaft gibt es ein Gleichgewicht der Möglichkeiten von Frauen und Männern, ob wir eine solche tatsächlich uns erarbeiten wollen. Und wenn wir das wollen, dann heißt das natürlich, dass diejenigen, die bisher viel mehr Macht, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Raum gehabt haben, dass die etwas hergeben müssen zugunsten der anderen. Das ist wirklich ein Kampf, das ist so. Das ist ja hoffentlich kein Kampf, der mit Fäusten ausgetragen wird, sondern mit Argumenten ausgetragen wird. Für mich ist daher Kampf nicht Gewalt konnotiert, sondern diskussionskonnotiert. Und die Realität, dass Frauen immer noch, wenn auch sich da viel getan hat, immer noch weit weniger Möglichkeiten haben als Männer, das liegt nicht, weil halt Frauen so anders sind als Männer und weil sie weniger Fähigkeiten haben, sondern weil man ihr eine bestimmte, nämlich der Frau, eine bestimmte Rolle zugeordnet hat seit Generationen und sie an dieser Rolle gemessen wird. Und selbst die Selbstverständlichkeit, dass heute nur Frauen die Kinder auf die Welt bringen und nicht Männer, das doofste Argument mancher Männer ist ja, sollen wir jetzt auch Kinder kriegen? Also diesen Unfug auf diese Ebene muss man sich ja wirklich nicht begeben. Aber diese Realität, dass eben die Frauen die Kinder zur Welt bringen und daher, wie soll ich sagen, in den letzten Generationen daher immer die stärkere Bezugsperson für die Kinder waren, hat dazu geführt, dass sich daher auch die beruflichen Möglichkeiten gravierend unterschieden haben zwischen Männern und Frauen. Und diese Selbstverständlichkeit der seinerzeitigen Aufteilung, der eine ist fürs Geld zuständig und der andere für Heim und Pflege, ist ja absurd. Das klingt ja nur so gut. Aber das bedeutet eine klare Abhängigkeit der Frau vom Mann.
Aber hat sich da, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber hat sich da in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich so viel getan im Rollenverständnis? Hat sich nicht gerade im vergangenen Jahr, gerade beim ersten Lockdown, gezeigt, wer zu Hause mit Kindern, mit Haushalt und Homeoffice gesessen ist, waren dann doch wieder die Frauen, die ihrer, das ist unter Anführungszeichen, ureigensten Aufgabe nachgekommen sind?
Sie haben völlig recht und Sie legen wirklich den Finger auf die, ich sage Wunde, also jedenfalls auf den Kern des Problems. Das war ein Lackmustest, was sich jetzt ereignet hat. Und wir sehen daher, dass diese Zuordnung der Rollen wirklich nur scheinbar sich verändert hat. Wissen Sie, ich als eine Generation, die noch Gesetze erlebt hat, nach denen der Mann das Oberhaupt der Familie war, und zwar mit Rechten ausgestattet, die dazu geführt haben, dass der Mann der Frau verbieten konnte, erwerbstätig zu sein. Dass der Mann zuständig war, um Entschuldigungen für die Kinder zu unterschreiben. Alles, was sozusagen von wesentlicher Entscheidung war, war Sache des Mannes. Er konnte entscheiden, dass man, was weiß ich, übersiedelt und die Frau hatte nicht einmal ein Mitspracherecht. Wie das tatsächlich in den Familien gehandhabt wurde, ist ein anderer Kaffee. Aber das Recht war auf der Seite des Mannes und so etwas prägt natürlich eine Gesellschaft. Und diese Prägung durch die Spielregeln, die hat sich natürlich durch die Änderung der Spielregeln natürlich geändert. Das ist heute, also wenn ich meiner Nichte das erzähle oder meiner Großnichte, glaubt sie, ich rede von einer anderen Welt. Dabei ist es meine Lebenszeit. Aber wahr ist, dass das nicht von heute auf morgen geht. Denn die Gleichberechtigung ist das eine, aber die unterschiedliche Prägung und die unterschiedliche Erlebniswelt und daher die unterschiedlichen Problemlagen, die sind natürlich durch eine Geschlechterbrille eine unterschiedliche und daher müssen beide bei den Regelungen berücksichtigt werden. Wenn es immer nur die männliche Sicht der Dinge gibt, dann werden wir die andere Hälfte unserer Gesellschaft immer unterbelichtet lassen.
Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, Sie selber haben das feministische Denken sehr spät entdeckt. Was der Auslöser dafür war, darüber reden wir weiter nach 9, nach den Radio Salzburg Nachrichten. Heide Schmidt, Ihr Buch hat den Titel Ich sehe das so, warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind. Sie schreiben darin auch, dass Sie es bereuen, dass Sie das feministische Denken für sich selber erst so spät entdeckt haben. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass ich habe im Übrigen auch überhaupt mein politisches Bewusstsein relativ spät entdeckt. Ich habe mich ständig mit dem Sinn des Lebens und mit weiß ich nicht, Literatur und Ähnlichem auseinandergesetzt, aber nicht mit Politischem, wiewohl man meinen sollte, dass das ganze Leben ein politisches ist. Aber daher auch mit strukturellen Fragen Frauen betreffend. Ich bin mit einer Mutter, wie ich schon gesagt habe, die Alleinerzieherin war, aufgewachsen, habe eine Schwester, hatte eine Großmutter, die bei uns die weit größere Rolle als der Großvater gespielt hat. Bei uns in der Familie haben Männer eigentlich keine Rolle gespielt. Mein Vater war sowieso nicht da, meine Mutter hat ohne einen Mann gelebt und der Großvater, der kam an Weihnachten und sonstigen Ereignissen und ansonsten war immer die Großmutter da.
Das heißt, Sie mussten gar nie darüber nachdenken, ob Sie einem Mann untergeordnet wären oder ob ein Mann jetzt gerade mehr Rechte hat als Sie selber.
Genau so ist es. Und in manchen Familien, wo die Kinder erleben, dass der Vater die wesentlichen Entscheidungen trifft und die Mutter halt dann entweder Ja oder Nein dazu sagt, je nachdem, die also das, ohne es gleich zu reflektieren, aber die das sozusagen erleben, welche Rolle Männer spielen, dieses Erleben war in meinem Leben nicht präsent. Und wenn ich in Familien geschaut habe, meiner Freundinnen oder Freunde, und dort Elternpaare erlebt habe, habe ich den Unterschied eigentlich aus der Distanz nicht wahrgenommen, sondern ich habe wahrgenommen, dass meine Mutter als Alleinerzieherin durchaus auf Augenhöhe mit den Elternpaaren der anderen war. Also mir ist das einfach nicht in den Sinn gekommen. Und was mich selber betrifft, meinen Lebensweg und meinen beruflichen Weg, ich habe eigentlich relativ früh mein Studium abgeschlossen und bin daher als Frau Doktor, als sehr junge Frau schon in irgendwelchen Gremien in Arbeitsgruppen gesessen, immer umringt von Männern. Ich weiß noch, wie ich mein Gerichtsjahr gemacht habe, auch da habe ich mich immer als ein Minderheitenprogramm empfunden, aber sollte ich diskriminiert gewesen sein, was ich für durchaus möglich halte, habe ich das immer auf meine Jugend zurückgeführt und habe den geschlechtsspezifischen Aspekt eigentlich nicht wahrgenommen. Das ist erst später gekommen, als mir überhaupt die Strukturzusammenhänge bewusster geworden sind, als mir die Betroffenheit eines Schicksals von den gesellschaftlichen Spielregeln bewusst geworden sind. Und stark ist das eigentlich erst mit meiner Tätigkeit in der Volksanwaltschaft gekommen.
Sie wollten ja eigentlich zuerst Psychologie oder Psychiatrie studieren. Warum ist daraus nichts geworden?
Interessiert hat mich immer der Mensch in seiner Wesensart. Ich hoffe, es interessieren alle Menschen, die Mitmenschen. Aber mich hat immer diese Grundstruktur im Menschen interessiert und mich hat vor allem interessiert, wieso stellen sich manche Menschen oder driften manche Menschen an den Rand? Und was heißt das eigentlich für deren Leben? Das hat mich schon sehr früh interessiert und das habe ich dann geglaubt, mit zwei Berufswegen ein bisschen stärker hinterfragen zu können. Das eine wäre Psychiatrie gewesen, und zwar ganz konkret Psychiatrie und nicht Psychologie. Denn da war eben das Krankheitsbild bereits mit inkludiert. Und der zweite Weg war Strafverteidigerin, weil ich mich mit einer solchen Lebenssituation auseinandersetzen wollte und für solche Menschen etwas erstreiten wollte. Psychiatrie habe ich dann deshalb nicht gewählt, weil eben das Medizinstudium Voraussetzung ist. Das dauert schon lang und dann nachher noch die Spezialausbildung zur Psychiatrie. Das wäre eine Dauer vom Studium gewesen, die ökonomisch eine noch größere Belastung gewesen wäre, als jedes Studium sowieso war. Und daher habe ich mich dann für JUS entschieden, in der Absicht, nachher Strafverteidigerin zu werden.
Schlussendlich sind Sie aber dann in der Politik gelandet. Über den Weg dorthin wollen wir gleich noch weiterreden. Heide Schmidt, Sie haben vorher erzählt, Sie haben sich immer schon dafür interessiert, warum Menschen so ticken, wie sie ticken und warum sie so handeln, wie sie handeln. Sie hätten eigentlich gerne Psychiatrie studiert, haben Sie gesagt. Hatten Sie dann aber in der Politik nicht so und so viele Studienobjekte rund um sich?
Da ist was dran. Da ist was dran. Da haben Sie wirklich recht. Und zwar jetzt auch auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite, wie eben Politik funktioniert und wie die unterschiedlichen Menschen auch mit ihren unterschiedlichen Gesellschaftsvorstellungen, also die anderer Parteien, welche Art von Umgang die haben, ob man das sozusagen ablesen kann, nicht? Dass jemand mit diesem Gesellschaftsbild sich so verhält, also einer dieser Partei so und der anderen Partei so. Und da gibt es schon gewisse Grundzüge, wo ich glaube, das lässt sich durchaus mit der Parteilichkeit erklären. Und die andere Seite war die Bevölkerung. Denn als Politikerin hast du natürlich, oder solltest du haben, einen engen Kontakt mit Menschen, nämlich mit dir fremden Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Biotopen, an die man eigentlich sonst so nicht herankäme, mit denen man sonst so nicht in ein persönliches Gespräch käme. Und da kann man schon Studien machen. Aber ich gebe zu, die Zeit langt dann meistens nicht, um sich mit dem so auseinanderzusetzen, wie man es eben mit einem anderen Beruf dann täte.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch die wohl häufigste Frage, die Ihnen gestellt wurde, auch von Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, ist die, warum Sie so lange in der vermeintlich falschen Partei waren. Im Nachhinein, haben Sie dafür eine Antwort gefunden oder gibt es mehrere?
Wahrscheinlich gibt es mehrere und das ist wirklich eine also ich habe auch geschrieben, dass ich einen Satz in meiner politischen Tätigkeit in der Freiheitlichen Partei am häufigsten bekommen habe, nämlich zu sagen, Sie sind in der falschen Partei. Das war sehr oft nach einem kurzen Diskurs, manchmal auch nach einem längeren, mit Menschen anderer Ansicht, die dann zu diesem Ergebnis gekommen sind, dass ich angeblich in der falschen Partei sei. Und ich habe das immer wortreit begründet, dass das ein Irrtum ist, weil man eben auch dort liberale Positionen vertreten kann. Dass es ein Irrtum war, habe ich für meinen Geschmack zu spät erkannt, für anderen Geschmack unglaubwürdig spät erkannt, wie auch immer. Aber ich habe es erkannt und habe daher diese Partei verlassen. Und wenn man sich die Entwicklung danach anschaut, war das aus meiner Sicht gerade noch der letzte für mich redliche Absprungstermin. Aber ich erkläre mir, ob das stimmt, wer weiß das schon, aber ich erkläre mir meine Zugehörigkeit zur Freiheitlichen Partei vor allem auch damit, dass das in einer Zeit gewesen ist, als ÖVP und SPÖ miteinander über 90% des Wählerinnenpotenzials hinter sich hatten. Das waren zwei Parteien, die sich, das sage ich jetzt so locker dahin, das Land quasi aufgeteilt hatten in ihren Einflusssphären und sie haben Einfluss genommen bis ins private Leben hinein. Und für eine andere Partei oder eine andere Sicht der Dinge war da eigentlich kaum Platz. Die Freiheitliche Partei hat, recht und schlecht, versucht, da eine eigene Position einzunehmen. Und es gab immer wieder in der Geschichte dieser Partei liberale Phasen, wo man versucht hat, sich an der deutschen FDP zu orientieren und eben zu einer liberalen Partei so zu werden, dass man dann auch entscheidungsrelevant werden kann in Österreich. Und ich bin zu einer Zeit dazu gestoßen, als gerade wieder so eine Strömung ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen Mitarbeiterinnen hatte und habe da Menschen kennengelernt, mit denen ich nicht nur gut reden konnte, sondern die ich schätzen gelernt habe und die ich ernst genommen habe. Und das waren alles so Anknüpfungspunkte für diese Partei. Und dass es schiefgegangen ist, ist evident. Für mich und für andere.
Das ist das erste Radio Salzburg Café im Jahr 2021. Corona wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Heide Schmidt, wie haben Sie persönlich bisher die Krise erlebt?
Da ist auch Interessantes zusammengekommen für mich, denn ich hatte mich etwa um die Weihnachtszeit herum entschlossen, dieses Buch zu schreiben. Und zugleich hatte ich zwei Dinge vor mir. Einerseits wollte ich noch eine längere Auslandsreise machen. Ich wollte nach Argentinien fahren mit einer Freundesgruppe. Und das Zweite war, ich hatte eine Operation vor mir an der Wirbelsäule, weil ich Schwierigkeiten mit meinem Bewegungsapparat hatte. Und dann wurden diese körperlichen Schwierigkeiten so groß, dass ich die Argentinienreise abgesagt habe. Und zugleich aber hatte ich dann einen Operationstermin Anfang März, wo ich mir gedacht habe, nach der Operation fange ich mit dem Buch an. Und nach der Operation, wenige Tage danach, kam der Lockdown. Und ich war dann zu Hause in dieser Zeit nach der Operation. Es ist mir gut gegangen und ich war quasi aus zwei Gründen an zu Hause gebunden. Erstens durfte man sollte man nicht raus und zweitens war ich noch beeinträchtigt und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und in dieser Zeit, die sich wie gesagt zufällig so ergeben hat, habe ich daher die Einschränkungen des Anfangs subjektiv gar nicht so empfunden, ganz im Gegenteil. Ich habe meinen Kalender neben mir liegen gehabt und habe dann vom einen zum anderen Mal wieder einen Termin streichen können. Ich habe das als eine Entlastung empfunden, wenn ich dann alle Termine, also so viele waren es jetzt auch nicht, ich will es nicht übertreiben, aber es waren für mich genug und ich einen nach dem anderen gestrichen habe, weil das eben alles nicht ging. Und ich habe mir gedacht, so jetzt habe ich Zeit eben für anderes. Ich habe daher die Einschränkung nicht als Einschränkung empfunden. Hatte auch relativ wenig Lust, spazieren zu gehen. Und daher war für mich dann der Unterschied zum zweiten Lockdown und eben zu allen nachfolgenden Ereignissen ein riesengroßer. Denn da hatte ich nicht mehr diese Ablenkung einerseits. Und insgesamt hat sich da meine Wahrnehmung anders geschärft gehabt für diese Einschränkungen. Trotzdem sage ich, bei aller Kritik, die ich an dieser Regierung habe, die Einschränkungen, sie sind wohl notwendig, dass manche deshalb notwendig wurden, weil man eben vorher Versäumnisse zu verantworten hatte, ist ein anderer Kaffee. Aber daher glaube ich auch, dass es da manches zu kritisieren gibt. Habe vor allem in der ersten Zeit massiv kritisch empfunden, mit welcher Lockerheit sich diese Regierung über die Verfassung hinweggesetzt hat, durchaus wissend, wie schwer es ist, verfassungskonforme Bestimmungen der Einschränkung zu formulieren. Aber diese Lockerheit, mit der man gesagt hat, sind doch alles nur Spitzfindigkeiten und ist eine I-Tipfelreiterei so ungefähr, die habe ich unerträglich empfunden. Ich halte das für wirklich demokratiegefährdend. Und das ist ja auch ein bisschen geblieben. Also der Umgang in Deutschland, und da gibt es auch genug Kritik, aber der war weit demokratiebewusster und für mich daher weit akzeptabler als der österreichische Umgang. Aber dass es notwendig ist, auch die Freiheiten einzuschränken in einer solchen Situation, das glaube ich, steht außer Streit.
Das Radio Salzburg Café heute mit Heide Schmidt. Man hat ja irgendwie den Eindruck, umso länger die Corona-Krise andauert, umso größer wird ein Spalt in der Gesellschaft. Es gibt zum einen Menschen, bei denen die Angst immer stärker wird und zum anderen eine Gruppe von Menschen, die sich in Verschwörungstheorien verheddern. Denken Sie, ist das ein Merkmal einer Gesellschaft, dass, wenn etwas nicht mehr in gewohnten Bahnen läuft, Extreme gebildet werden am einen und am anderen Ende?
Ja, ich bin keine Politologin, die das jetzt wissenschaftlich erklären kann, aber ich erlebe es so, wie Sie es jetzt beschreiben. Ich erlebe es so und es wundert mich auch nicht. Denn jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Umgang mit Angst und Verschwörungstheorien sind eine für viele wunderbare Ausflucht. Das macht die Sache so einfach und man hat die Sündenböcke und man kann alles von sich schieben und man hat dann auch noch das Gefühl, dass man besonders hellsichtig ist, weil man ja einer Minderheit angehört. Also da kommt so viel zusammen, dass es mir durchaus erklärbar ist. Es ist nur schrecklich, denn es ist ein völliges, in meinen Augen, ein völliges Fehlverständnis von Grundrechten, das sich hier Bahn schlägt. Und ich halte es ehrlich gestanden auch für völlig inakzeptabel, dass man demonstrativ bei Demonstrationen die Spielregeln verletzt. Das ist für mich ein fehlgeleitetes Demokratieverständnis. Man darf und man soll demonstrieren gehen, wenn man etwas nicht für richtig hält. Das halte ich für eine demokratische Qualität. Aber dieses bewusste sich hinwegsetzen über Spielregeln und vor allem dann, wenn die Spielregeln dafür da sind, andere Menschen zu schützen, selbst wenn ich daran nicht glaube, muss ich das als ein Grundprinzip anerkennen. Und daher ist mir dieses Hinwegsetzen darüber ziemlich schwierig hinzunehmen. Da habe ich null Verständnis und glaube auch, dass da der Egoismus über allem steht und mit dem habe ich sowieso ein Problem.
Sie haben in Ihrem Buch auch ein kleines Kapitel darüber, dass auch Glück das Ziel eines Staates sein soll und Sie zitieren da Bhutan, das ja auch einen Glücksminister hat und dass das Glück als Ziel des Staates schon im 18. Jahrhundert eingeführt hat. Denken Sie, ist das überhaupt in nähester Zukunft machbar, dass sich ein Staat gerade aus der jetzigen Situation heraus überhaupt so ein Ziel setzen könnte?
Ja, aber wahrscheinlich nicht unter der Überschrift Glück. Zumal wir alle wissen, dass das eine sehr schwierige Definitionsfrage ist und jeder Mensch das Glück wohl anders empfindet. Das weiß man aber auch in Bhutan und das wusste man auch schon früher. Also diese Naivität, man könne Glück definieren und das noch dazu mehrheitstauglich, diese Naivität, glaube ich, hat kaum jemand. Aber gehen tut es dabei um etwas anderes. Und deswegen habe ich vorher so spontan Ja gesagt. Es geht darum, dass man die vielen Faktoren, die zur Lebensqualität eines Individuums, aber auch einer Gesellschaft gehören, dass man diese vielen Faktoren auch einmal auflistet und bewertet. Und es ging mir dabei vor allem darum, dass es ein Irrtum ist, und ich sage das als Liberale, der man so gerne zuordnet, dass ihnen die Wirtschaft und der Markt so wichtig sei, dass das nur ein Aspekt unter vielen ist. Der ökonomische Aspekt ist natürlich von hoher Relevanz, denn all das, was dann Sicherheiten und Lebensqualität ausmacht, muss natürlich finanziert werden. Aber das privilegiert zu behandeln als ein Staatsziel gar, und es gibt ja immer wieder die Diskussionen, Wirtschaftswachstum als Staatsziel zu definieren, was dann in der Praxis heißen würde, dass man alle anderen Kriterien unterordnet, das halte ich für einen Fehler. Und daher war das für mich der Anknüpfungspunkt, dass man darüber nachdenkt, dass es eben nicht nur um die Zahlen des Wirtschaftswachstums geht, sondern dass es eben auch um Bildung geht, dass es eben auch um Sicherheit geht, dass es auch um Freiheiten geht. Und das alles lässt sich auch bewerten. Und in Bhutan hat man das versucht mit irrsinnigen Katalogen, wo es ein Punktesystem gibt, was, wofür, wie viel Punkte bekommt. Und erst die Zusammenschau der Punkte ergibt den sogenannten Glücksfaktor, weil man davon ausgeht, wenn das alles hoch bewertet wird, dann ist die Chance, dass sich ein Mensch in dieser Gesellschaft glücklich fühlt, besonders hoch. Und diesen Zugang finde ich toll.
Heide Schmidt, wir haben vorher über das Glück der Bevölkerung als Ziel eines Staates gesprochen. Was macht Sie selber glücklich?
Es gibt schon oft wirklich, also Glück ist ja kein Dauerzustand, glaube ich. Also jedenfalls für mich nicht. Aber Glücksmomente zu erleben, Das passiert mir schon sehr oft und ich denke, dass das schon auch an der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit liegt. Ich finde es wirklich beglückend, manche Naturereignisse, und mit Ereignis meine ich einfach nur ein Lichtspiel im Wasser zu sehen und Zusammenhänge wahrzunehmen. Ich finde es beglückend, von mir aus Hunden beim Spielen zuzuschauen, weil sie hier eine so spürbare Lebensfreude vor Augen geführt haben. Ich finde es toll, wenn ich sehe, dass Kinder einander nichts wegnehmen, sondern schauen, dass der andere genauso viel hat. Wenn man Kindern beim Teilen zuschaut und sieht, wie auch hier sich bereits ausdrückt, ob das Kind an das andere Kind denkt oder schaut, dass es selber möglichst viel auf seine Seite bringt. Also das eine kann beglückend sein und das andere kann beunruhigend sein. Und dann gibt's, fragen Sie mich nicht, vor einem Bild zu stehen. Ich war kürzlich in der Richterausstellung und ich habe ein Glücksgefühl empfunden, als ich mir das eine oder andere Bild angeschaut habe. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und private Erlebnisse anderer Art, die will ich jetzt gar nicht anführen.
Heide Schmidt, ich wünsche Ihnen ganz viel Glücksmomente und Glücksgefühle für dieses Jahr 2021 und sage herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung und ich wünsche es Ihnen auch und ich wünsche es vor allem sehr vielen Menschen, von denen, die jetzt zugehört haben.
Herzlichen Dank.